Willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist Pau, der Comic-Podcast ohne Bildungsauftrag. Mit mir zusammen ist da der Mattes. Hallo, Mattes.
Einen wunderschönen guten, was auch immer, Andreas.
Ich habe uns erstmal freigesprochen von jeglichem Anspruch. Ich glaube, das ist ein ganz guter Start.
Ja, aber weißt du, das ist jetzt die mittlerweile 95. Folge, irgendwas um den Dreh. Und wer uns regelmäßig zuhört, erwartet keinen Anspruch. Ich glaube nicht, dass die Leute Pau für Anspruch hören.
Nee, aber Social Media zeigt derzeit, wir haben auch einen User-Anstieg. Es sind neue mit dabei. Und da möchte ich ja sofort mal die Erwartungen klar machen.
Ja, wir haben keinen Anspruch.
Nee, an uns nicht.
Nicht an euch nicht. Nicht an euch.
Höchstens vielleicht mal an die Sachen, die wir hier besprechen.
Yes.
Mattes, bist du denn zum Lesen gekommen in letzter Zeit oder sind es eher die Videospiele, die ich gerade habe?
Alles. Ich schaffe gerade alles.
Das ist ein bisschen neidisch.
Dass ich schaffe, die Turtles zu übersetzen. Da haben wir neulich eine Folge dediziert. Das macht mir nach wie vor viel Spaß. Ich spiele gerade diverse Spiele quer und ich habe außerdem einiges an Büchern gelesen.
Klingt nach einem guten Leben.
Was soll ich sagen?
Ne? Ich freue mich für dich. Ich freue mich. Was war denn so dabei?
Also, als erstes habe ich etwas aus dem Reprodukt Verlag mitgebracht, wo ich ein bisschen mal aus meiner Komfortzone heraustreten wollte. Mhm. Das habe ich mir wieder ein bisschen vorgenommen, dass ich ein bisschen weniger so viel gut Sachen, wo ich weiß, darauf stehe ich, sondern ein bisschen mehr Experimente wage. Wir haben just vorher, heute Abend haben wir zwei aufgenommen, über das großartige Blast aus dem Reprodukt Verlag gesprochen. Blood of the Virgin bin ich, glaube ich, nicht die Zielgruppe. Aber ich erzähle ein bisschen davon. Dreh mich gerade einmal um. Ist eine, ja, eine Graphic Novel, ein abgeschlossenes Werk über die Grindhouse-Filmszene in den 70ern. Und einen jungen Mann, der, nachdem er eine Familie gegründet hat, ja, sehr, sehr besessen davon ist, Karriere mit diesen häufig erst im Schnitt entstehenden Filmen, das ist auch sehr skurril, davon ist er sehr besessen und versinkt immer mehr in diesem Wunsch danach, auf der Karriereleiter hochzuklettern und ist eigentlich nur Cutter, wird dann aber doch mal durch Zufall Regisseur und hat dann auch so Verwicklungen mit Schauspielern und ist auf Partys, versucht sich immer irgendwo zu positionieren und kann sich aber eigentlich nie durchsetzen, weil diese Grindhouse-Filme schon eine sehr eigene Kunstform sind, bei der zum Beispiel immer wieder passiert, dass man mal so einen semi-prominenten Schauspieler hat, dann macht man mit dem irgendwelche bekloppten Aufnahmen, die sind dann meistens auch irgendwie ganz schnell genervt davon und wieder raus, aber die Aufnahmen von denen hat man im Kasten und guckt dann, in welchen skurrilen Zusammenhang man die reinschneiden und diskutieren kann.
Mhm. Also ähnlich wie unsere Podcasts entstehen.
Ja, also ganz genauso eigentlich.
Ja.
Dabei hat es halt noch so einen tragischen Anstrich, weil er sich immer mehr von seiner Familie entfremdet. Und visuell ist es überwiegend in Schwarz-Weiß. Es gibt immer mal wieder farbliche Sequenzen. Es gibt auch harte Stilbrüche. Es gibt Zeitenwechsel. Das hat schon erzählerisch viele interessante Aspekte. Es krankt aber, so finde ich, ein bisschen daran, dass es keine Sympathieträger gibt. Du hast halt ihn, du hast seine Partnerin, die völlig voneinander entfremdet sind. Das Kind wird zwischen denen eigentlich nur hin und her geschoben und beide sind damit überfordert. Sie geht dann irgendwann auch zu ihren Eltern und da sind auch alle weiter genervt von ihr und dass sie dann nicht mal eine Entscheidung trifft und sich nicht mal einen neuen Typen sucht. Das Kind ist weiter eigentlich nur im Weg, irgendwie saufen und rauchen und halluzinieren sich alle handelnden Charaktere immer wieder zwischendrin. Und es ist keine angenehme Atmosphäre. Alle Leute sind irgendwie desillusioniert, sind unzufrieden und es war deutlich weniger unterhaltener Einblick in diese Szene, als ich erwartet habe. Und eigentlich ist es mehr so ein ja, Familiendrama über Leute, die irgendwie völlig mit sich selbst beschäftigt sind und gar nicht mehr zueinander finden.
Ich verstehe.
Und ich habe immer, also tatsächlich ist hinten drauf der große Art Spiegelmann, der Maus geschrieben hat, ein wohlwollendes Zitat, der da sagt, Sammy Harkham erweist sich als meisterhafter Comiczeichner sowie als bemerkenswert komplexer und subtiler Erzähler. Wer bin ich, Art Spiegelmann zu widersprechen? Subjektiv habe ich es aber anders wahrgenommen. Also die Zeichnung und gerade die Emulation von diesem 60er, 70er Psychedelic-Stil, auch ein bisschen diese Yellow Submarine-Ästhetik, diese psychedelischen Serifenschriftzüge und so. Vom Design her ist das schon alles ziemlich cool. Allerdings sind Gesichtszüge so stark reduziert und sind Dialoge häufig so angedeutet, dass ich nicht immer mitgekommen bin. Also es gibt dann so bedeutungsschwangere Redepausen, die mir irgendwie mitteilen, dass hier ein bestimmtes Gefühl im Raum steht, das ich aber nicht immer erahnen kann. Mhm. Es gibt Momente, die dann relativ klar, relativ getroffen sind und gerade diese Entfremdung, diese awkward Stille, das wird immer wieder ganz gut transportiert. Aber ich war ein paar Mal raus aus der Geschichte, weil ich mich halt gefragt habe, okay, ihr wolltet mir gerade sagen, dass sich das jetzt irgendwie anfühlt und ich habe aber nicht verstanden, wie.
Ich verstehe, ja. Wenn es nur in Worten dasteht, du hast aber nicht wirklich fühlst beim Lesen.
Genau. Ja. Aber wer grundsätzlich sagt, er findet das Thema spannend und wer grundsätzlich auch keine Projektionsflächen und Sympathieträger bei Geschichten braucht, gibt ja durchaus auch Leute, die solche Geschichten eher mögen und lesen als ich, das ist ganz kleine Geschmackssache. Dem sei das eingeschränkt empfohlen.
Mhm. Wenn das in diesem Milieu oder in dieser Branche spielt, hast du denn das Gefühl, das war authentisch? Oder?
Das auf jeden Fall. Also das merkst du auch beim Vorwort bei seinen Danksagungen. Da steckt offensichtlich eine ganze Menge Recherchearbeit drin. Und das sind auch keine großen Filmproduktionen gewesen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch ein bisschen fiktionale Überspannung bei ist, aber das wirkt sehr authentisch. Mhm. Das sind halt Glücksritter, die casten auch irgendwelche Leute, die diese in einer Bar treffen, irgendeine Crack-Oma, die alle beim Filmdreh versucht anzubaggern, die ganzen jungen Kerle und die sie dann irgendwie als Hexe ausstaffieren und aufnehmen. Also der Improvisationswille und die Leidensfähigkeit, die darin geschildert werden, das ist schon sehr unfreiwillig komisch.
Ja, das kann ich auch verstehen, ja. Und ist für die Menschen, die den Film herstellen, halt immer so eine Wette.
Genau, aber mit dieser dramatischen Seite konnte ich halt gar nicht connecten. Das kann aber ein sehr subjektives Problem sein.
Mhm. Das verstehe ich. Interessant. Ich habe mir das gerade mal aufgemacht. Optisch auf jeden Fall sehr minimalistisch, würde ich mal so sagen. Ne? Also
genau, also mich hat es halt unter anderem an diesen Zeichenstil von Yellow Submarine, also diese Schlaucharme sind es nicht, aber...
Aber schon sehr lang.
Genau, alles so ein bisschen lang gezogen, alles hat einen gewissen Schwung drin und
Ja,
wie so 70er, 60er Kinderbücher, Modezeichnungen spielen da so ein bisschen rein und sehr reduziert, ja, auf jeden Fall.
Ich habe mich auch so ein bisschen rausgewagt aus meiner gewohnten Ecke und habe mich dem Underground-Comic zumindest ein wenig angenähert, würde ich mal sagen. Mhm. Und zwar im Splitter Verlag ist Kaputt in der City, was ich jedes Mal komisch finde, diesen Titel so auszusprechen, das City da hinten dran zu packen, erschienen. Das ist zum ersten Mal 1985 erschienen, von Charles Bukowski, einem Autoren, der wohl auch dafür bekannt ist, so Underground-Comics geschrieben zu haben, wo es also kaputt ist schon passenderweise im Titel.
Ich bin da auch nicht tief drin. Ein ehemaliger Schulkollege von mir hat da sehr, also sehr, sehr räudiges, sehr dreckiges Zeug auf jeden Fall.
Genau, genau. Also das kann ich bestätigen. Gezeichnet hat Matthias Schultheiß, den kennt man vielleicht von Haie von Lagos. Das ist zumindest das, woher ich ihn kenne. Mhm. Da hat Splitter ja vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, die Gesamtausgabe nochmal rausgebracht. Da hatte ich zumindest den ersten Band schon von gelesen. Ein deutscher Zeichner. Und ursprünglich 1985 in Schwarz-Weiß erschienen und jetzt hat der Herr Schultheiß das Ganze koloriert und es wurde neu rausgebracht.
89 hast du gerade gesagt?
85.
85. Und da hat er das auch schon gezeichnet?
Da hat er das schon gezeichnet und jetzt sind erst die Farben hinzugekommen.
Auch absurd, einfach mal 30 Jahre später kolorieren, ne?
Ja. Und das sieht richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Also hätte ich das nicht gewusst, hätte ich nicht erwartet, dass es sonst in Schwarz-Weiß rausgekommen ist. Klar, wenn man es weiß, hat man dann noch vielleicht noch mal so ein klein, mehr ein Auge dafür, dass man sich das so anguckt. Mhm. Denn ich kann es mir sehr gut in Schwarz-Weiß vorstellen. Aber er hat so sehr matte, gedeckte Farben gewählt für alles. Und dadurch sieht es auch heute noch gut aus. Aber kurz, worum geht es inhaltlich? Eigentlich ist es eine Anthologie an Kurzgeschichten, die alle mehr oder weniger in der Stadt spielen. Und das Ding heißt nicht umsonst kaputt, denn es geht immer um irgendwelche Figuren, die in runtergekommenen Gegenden in der Stadt unterwegs sind. Es geht ums Saufen. Leichte Frauen sind auch oft nicht so weit. Es geht um verschiedene Jobs, die ausgeführt werden. Gewalt ist auch immer irgendwie mit dabei. Und so kriegt man verschiedenste Aspekte, wie vielleicht Herr Bukowski die Stadt so wahrnimmt, kriegt man so ein bisschen präsentiert. Ne? Es ist viel Nachtleben mit dabei oder ein Job, der unbedingt nachts gemacht werden muss, wo irgendwie Poster in einer Straßenbahn ausgetauscht werden, die Werbeposter, und die Männer müssen dafür auf den Schienen von einem Waggon zum anderen laufen und sind da halt irgendwie meterweit über der Straße und kriegen da irgendwie nur einen Hungerlohn für. Und so geht man hier so ein bisschen durch. Und er spielt mit der ganzen Faszination, die man halt für dieses ganze zerstörte, kaputte, endzeitliche so ein bisschen hat. Menschen, die nicht wissen, wohin, die nur noch ein paar Pence in der Tasche haben, sich Gelegenheitsjobs suchen, da aber auch nicht so richtig zufrieden sind, weil sie in irgendeiner Fleischerei irgendwie landen, wo sie halbe Schweine durch die Gegend tragen sollen. Und so hangelt er sich so ein bisschen von Geschichte zu Geschichte. Und was ich immer verbinde mit dem Underground ist, dass es gar nicht immer so ein Plot oder so ein Ziel in den Geschichten gibt. Manchmal geht es nur darum, eine Situation zu zeigen, vielleicht eine kleine Idee zu skizzieren für eine Geschichte und ein gewisses Gefühl zu vermitteln. Und das schaffen die hier auf jeden Fall sehr, sehr gut. Gerade die Zeichnungen von Matthias Schultheiß sind sehr schraffiert, es ist alles sehr, sehr rau, fühlt sich das Ganze an. Und dann kann man sich auch gut vorstellen, dass es in Schwarz-Weiß schon geklappt hat, wenn man da so ein bisschen drauf achtet.
Aber ich habe es mir gerade mal auf der Seite angesehen, die Farben geben dem Ganzen trotzdem nochmal eine andere Dimension, ne?
Ja, absolut. Ich glaube, da kommen dann auch Details raus, die sonst nicht so stark rausgekommen wären. Weil man halt dann mal einen Farbklecks da hinsetzt und das Auge noch so ein bisschen mehr führt. Als es eine reine Schwarz-Weiß-Zeichnung hat. Und es geht vor allen Dingen so, Lichteffekte funktionieren natürlich viel besser, wenn du Farbe mit reinbringst, ja, als wenn alles schwarz-weiß ist. Ein für mich sehr interessanter Ausflug, da das einfach Comics sind, die zu einer Zeit herausgebracht wurden. In dem Fall habe ich noch nicht mal gelebt, aber auch einfach eine Ära, die ich nicht mitbekommen habe. Und ich verstehe die Faszination dahinter komplett, weil es natürlich um all die Themen geht, die sonst irgendwie wahrscheinlich damals noch mehr als heute als Tabu gelten. Und man da so ein bisschen eintaucht in eine Welt, mit der man sonst keinen Kontakt hat und die wahrscheinlich in dieser Extreme hoffentlich auch gar nicht existiert. Ja, auf jeden Fall für mich ein gelungener Ausflug, ein bisschen ungewohnt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen für jeden, der da mal reingucken möchte. Und ich glaube, vor allem interessant für die Leute, die das Original noch kennen und das jetzt mal ganz gerne mit Farbe sehen wollen. Ich finde, das ist ihm gelungen. Aber ich kenne das Original in Schwarz-Weiß auch nur jetzt aus der Google-Bildersuche, wo ich mal so ein bisschen geguckt habe.
Oder wahrscheinlich auch für Leute, die Bukowski kennen und mögen und das jetzt mal illustriert ergänzt, genau, sehen, ja, wollen, ne?
Genau, wer sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt hat, ja, der hat jetzt natürlich eine gute Chance, mit dieser Neuauflage sich das auch mal anzugucken, wie er und Matthias Schultheiß sich das so optisch vorgestellt haben.
Warst du denn vorher mit Bukowski vertraut oder war das neu für dich jetzt?
Nee, war mein allererstes Bukowski-Abenteuer, auf das ich mich da eingelassen habe.
Gab es da eine Einführung? Wurdest du irgendwie rangeführt oder hast du dich rangegoogelt oder hast du einfach so gelesen? Oder?
Ich hatte Glück und hatte Max zum Vorhang in einer Podcast-Episode mit dabei.
Ja.
Da hatte er mir halt nur erzählt, dass es jetzt mit Farbe und dass es damals so ein Klassiker war. Und ich glaube, wir hatten uns auch kurz über Underground unterhalten. Mhm. Und mehr hatte ich nicht. Also ich bin dann wirklich, es gibt auch kein Vorwort oder so. Ich bin direkt mit der ersten Geschichte eingestiegen und habe das mal auf mich wirken lassen. Muss aber auch sagen, ich habe die Geschichten dann Abend für Abend gelesen. Also da sind, lass mich mal eben nachgucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Geschichten drin. Also war ich 8 Abende beschäftigt, weil ich mir jeden Abend eine von diesen Kurzgeschichten durchgelesen habe. Und das hat dann sehr gut für mich funktioniert. Ich glaube, am Stück möchte und braucht man die auch nicht lesen. Die haben auch gar keinen Zusammenhang. ja, aber die vermitteln alle irgendwie diese Atmosphäre und das Gefühl dieser wirklich, wirklich heruntergekommenen, kaputten Stadt.
Spannend.
Ja, fand ich auch.
Die kaputte Stadt, von der du jetzt erzählst, ist schon sehr wenig erbaulich, aber ja noch fiktiv mit einem wahrscheinlich zynisch unterhaltenen Unterton. Mhm. Die kaputten Städte, in denen es um die es in Berichte aus der Ukraine geht, haben rein gar keinen Unterhaltungswert. Und das ist natürlich umso erdrückender und tragischer, weil es so junge Geschichte ist, die hier verarbeitet wurde. Der Herr Igort, der macht journalistische Comics, ist jetzt der dritte. Es gibt bereits einen Bericht aus der Ukraine und einen Bericht aus Russland, allesamt bei Reprodukt erschienen. Und es sind, ja, es reine Comics sind es nicht. Es sind illustrierte journalistische Berichte, die durchaus auch immer wieder Briefe und sehr anstrengende, lange Textblöcke haben, aber ziemlich durchgehend illustriert sind. Das Spannende ist, dass er in der Einleitung bereits seine Verbindung mit beiden Ländern, also dass er in der Ukraine lebt, aber auch in Russland sich verwurzelt sieht und sehr viel russische Kultur durch seine Eltern, Großeltern mitbekommen hat. Ich glaube, ich schmeiß durcheinander. Ich glaube, er lebt jetzt gerade in Italien, hat aber lange in der Ukraine. Auf jeden Fall fühlt er sich zu beiden Ländern sehr verbunden. Und ich musste bei mir ein bisschen drauf achten. Dieser Konflikt hat mich, glaube ich, wie sehr viele Menschen sehr bewegt, das letzte Jahr lang. Und ich musste ein bisschen darauf achten, dass ich mich gleichzeitig weiter informiere und aber in Social Media und im Internet mich nicht in diese Spirale hinabziehe und da meine mentale Gesundheit nicht opfere. Das ist nämlich etwas, dass man leicht Gefahr läuft, wenn man sowieso anfällig dafür ist und man sich dann mit so einem schweren, sperrigen Thema beschäftigt, das ja tatsächlich nicht abgeschlossen ist. Das ist ja nicht, das ist ja eine Bedrohung, die für dich und mich präsent ist und für die Leute, die in Kiew, in Mariupol, in Bucha leben, deutlich präsenter ist.
Ja.
Das Tolle an diesem Buch, das A, natürlich überhaupt nicht unterhaltend ist und nicht sein will und B, nur eingeschränkt ein Comic ist. Es gibt ab und an mal Sprechblasen, aber es ist vor allem durchgehend illustrierter Journalismus, der sehr viel auch auf Augenzeugenberichten, auf Leute, zu denen der Igort Kontakt hat, die in der Ukraine sind, SMS-Protokolle, die er teilweise auch wiedergibt, Anekdoten, die er erzählt und die nochmal beleuchten, was für Stationen von diesem Krieg und was für Gräueltaten es da gegeben hat. Sehr gut fand ich, dass alles klar beim Namen genannt wird, aber die die Kamera und der also die Kamera in Anführungsstrichen, der Text sind nicht so sensationsheischend drauf. Es wird schon klar benannt, was es für Grenzüberschreitungen gibt. Die Vergewaltigungen, die Morde, die Demütigungen. Aber es ist sprachlich nicht sensationsheischend. Es wird geschildert. Und diese emotionalen Untertöne, die sind eigentlich in den Illustrationen drin. Vor allem in der Farbgebung der Illustrationen. Die Zeichnungen, die sind häufig wie zeichnerische Reduktionen von Fotos, die man dahinter noch ein bisschen sieht. Und die Farbgebung, die gibt dem Ganzen eigentlich den emotionalen Kommentar. Das kann ich sehr schwer beschreiben, das lässt sich besser erfühlen, wenn man es liest. Und es ist verhältnismäßig unaufgeregt und sachlich geschildert, vor allem für Leute, die Komplexität, also ich habe mich häufig von der Komplexität dieses Konflikts überfordert gefühlt. Wenn dann auf einmal irgendwelche Gegner geschrien haben, es gibt ja auch Rechtsradikale in der Ukraine, und man wusste nicht, sind das jetzt einfach russische Trolle, die das in die sozialen Medien hinausschreien, oder wie viel Hand und Fuß hat das? Dass es dann hieß, Selenskyj hätte in Anführungsstrichen Neonazis zu Nationalhelden ausgerufen, um dieses Azov-Regiment hieß es, glaube ich, ging es. Und das sind alles Dinge, die ziemlich differenziert und nicht wertend geschildert werden. Beidseitig, wie dieser Konflikt entstanden ist. Und der mich jetzt so Nuancen deutlich besser hat verstehen lassen. Wie gesagt, aus der Perspektive von Igor, aber das Buch wirkt dabei sehr, sehr sachlich und journalistisch. Er lässt sich nicht nehmen, auf den letzten Meter auch nochmal einen sehr persönlichen, mehrseitigen Kommentar, der dann tatsächlich auch sehr anklagend und sehr emotional ist, zu geben. Aber das Buch bis dahin schafft es wirklich, dir einen sehr umfassenden Überblick über diese Invasion, über die Grausamkeiten, über die Nuancen davon auch zu geben, ohne dich so ekelhaft bildzeitungsmäßig als Voyeur an die Hand zu nehmen. Du fühlst dich informiert und du fühlst dich nicht instrumentalisiert, missbraucht und indoktriniert.
Ja. Wahrscheinlich auch, weil du in dem Moment einen Autor hast, der dich führt und nur das erzählt, was er möchte.
Genau. Ja. Wobei, das muss man auch deutlich sagen, ich glaube aber, das ist auch gesunder Menschenverstand. Wie schon bei der Covid-Diskussion, der anderen großen gesellschaftspolitischen Spaltung, die wir in den letzten Jahren erfahren haben, hat es zu wenig sachlichen, unaufgeregten Diskurs und Austausch gegeben. Aber dieses Buch vertritt, wie auch ich und wie meiner Meinung nach jeder normal denkende Mensch, ganz klar die nachvollziehbare, auf empirischen Tatsachen beruhende Perspektive, dass Russland grausame Verbrechen begeht und der Aggressor in diesem Konflikt ist.
Ja,
das,
ja.
Ich glaube, Leute, die das anders sehen, haben aber schon nach wenigen Episoden diesen Podcast aufgrund unserer durchschimmernden politischen Positionen nicht weiter gehört. Man sollte es auch noch mal sagen, weil ich die ganze Zeit von Sachlichkeit und von unparteiisch spreche. So unparteiisch, wie man halt sein kann, wenn derart unaussprechliche Verbrechen und derart schamlose Lügen passieren, wie von russischer Seite. Das,
ja, ja.
Das soll Neutralität in diesem Zusammenhang
sein. Ja, ein Anstrich, es wird auf jeden Fall drin sein. Ja.
Tolles Buch, schwere Kost, das aber trotzdem, ich habe mich hinterher nicht durch den Dreck gezogen gefühlt. Ich habe Anteilnahme gefühlt, ich habe mich informiert gefühlt, aber es hat mich nicht wahnsinnig deprimiert. Wahrscheinlich auch, weil viele der Dinge mir vorher bewusst und klar waren, ich das schon mal gehört habe und ich mich einfach umfassender darüber informiert gefühlt habe.
Ja, der Krieg wird kein überraschendes Element in dem Buch gewesen sein.
Nein.
Ja, ich verstehe. Aber klingt auf jeden Fall interessant. Was sagst du so, Lesezeit? Also wenn du sagst, da ist viel Text mit drin, wahrscheinlich typisch lang für einen Comic, oder?
Ich kann es dir gar nicht sagen, aber ich habe es ziemlich zügig gelesen.
Mhm. Interessant.
Ich glaube nicht, dass ich dafür, ich glaube für ich habe ja vorhin Blood of the Virgin wiedergegeben, das war auch bei Reprodukt, und da habe ich mich schwerer mitgetan. Da habe ich, glaube ich, länger für gebraucht.
Okay.
Es hat aber auch einen höheren Seitenumfang. Ja. Aber nein, also du hast immer wieder diese Wall of Text, aber du hast dazwischen sehr viel Illustration und sehr viel Anekdoten, die auch mal mit wenig Worten auskommen und die dann Ausgleich schaffen.
Mhm. Interessant. Schreibe ich mir auf jeden Fall mal auf meine Liste. Ich finde, das klingt sehr, sehr gut.
Es ist sehr gut. Ich bin auch auf jeden Fall interessiert, die anderen Berichte von ihm noch zu lesen. Dieser andere Bericht aus der Ukraine, da geht es um die Zeit in der ehemaligen Sowjetunion und die Rolle der Ukraine darin. Das wird hier angerissen und hat da einen Schwerpunkt. Das ist davor erschienen.
Mhm. Ah ja, ich sehe es gerade. Ja, 3 Stück hat er gemacht, ne?
Genau, einmal Berichte aus Russland, dann gibt es die 2 Berichte aus der Ukraine. Jetzt dieses neue, das Tagebuch einer Invasion, das ist das, was ich hier vorstelle. Und die Rolle, die Zeit der Ukraine in der ehemaligen Sowjetunion ist das andere, das ältere Buch.
Sehr cool.
Mhm.
Bei mir geht es wieder bei Splitter weiter. Und zwar habe ich gelesen, das große Los.
Mhm.
Jetzt kommt wieder irgendwas mit französischen Namen, das wird wunderschön. wir verfolgen François, ich glaube, so wird es ausgesprochen. Und François hat ein Leben, wie wir es nicht haben wollen. Es scheint den ganzen Tag in seiner Stadt zu regnen. Er ist Fahrer für eine Wäscherei, also wenn die Wäscherei irgendwie Klamotten fertig hat, Anzüge fertig hat, dann fährt er die Kunden ab und bringt ihnen das quasi so verpackt vorbei. Er bettelt schon seit Wochen um eine Gehaltserhöhung, kriegt die nicht, soll jetzt aber einen jungen Fahrer anlernen, der ihn dann so, könnte man vermuten, von außen ihn ersetzen soll. Und auch nach der Arbeit hat er nicht viel, er lebt alleine. Manchmal hat er Glück und die Kioskbesitzerin kommt abends in die Bar, in der er sitzt. Und dann kann er mal ein paar Worte mit ihr wechseln, ist aber eigentlich auch zu schüchtern, sich ihr näher anzunähern. Und das Einzige, was er macht, ist Lotto spielen regelmäßig, so Lottolose, und zwar immer dieselben Zahlen. Und an den Tagen, wo wir ihn verfolgen, passiert auch ganz genau das. Mhm. Er spielt die Lottozahlen, er versucht diesen jungen Fahrer anzulernen, der das überhaupt nicht hintereinander bekommt. Und wir verfolgen ihn über seinen Alltag. Und das ist eine ganz coole Geschichte. Vor allen Dingen spielt Joris Mertens ist Autor und Zeichner gleichermaßen. Und er spielt so ein bisschen mit der Erwartungshaltung, weil man mit das große Los ja vielleicht schon glaubt zu wissen, worauf das alles hinausläuft. Und mit dieser Erwartungshaltung wird so ein bisschen gespielt über die kompletten 144 Seiten. Man lernt so Figuren kennen und hat die ganze Zeit das Gefühl, dass er ein absoluter Pechvogel ist in allem, was ihm so begegnet. Das Highlight des Buches sind aber ehrlicherweise die Zeichnungen, die ja im Bleistift vorzeichnen, wie man hinten im Skizzenbuch sieht. Das ist ein ausführliches Skizzenbuch mit dabei, ich glaube 20 Seiten oder so. Und dann mit Kohlestift bearbeitet und auch selber koloriert hat. Und diese Stadt im Regen, die sehr grau ist, wo es wirklich wo du überall Regen wie in Fäden runterfällt. Und dann diese Lichter da drin, der Autos und der Geschäfte, und das sieht fantastisch aus. Das ist, da könnte ich mir Bilder von ausdrucken und an eine Wand hängen. Das ist wirklich so toll, dass ich teilweise hängen geblieben bin. Aber auch wenn er dann irgendwie näher rangeht oder in die Bar geht und alles ist auf einmal hell erleuchtet, und da sind ganz viele Licht- und Schattenspiele drin, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und ich habe relativ lange gebraucht, um das zu lesen, weil ich immer wieder an den Seiten hängen geblieben bin und auf den zweiten Blick auch ganz viele Details klar werden im Hintergrund. Sieht manchmal so ein bisschen nur gekrakelt aus, was er da gemalt hat, und dann Farbe drüber. Aber das stimmt nicht. Wenn man näher rangeht, sieht man doch, wie viel man da wiederfindet und wie schön die Stadt getroffen ist.
Ich glaube, das habe ich auf einem Social-Media-Kanal von Splitter gesehen. Das sah krass aus.
Ja, genau, die bewerben es gerade ganz stark, weil es ist jetzt quasi eine Neuerscheinung.
Mhm.
Wenn ihr das hier hört, ist es auf jeden Fall schon zu bekommen. Und das sieht wirklich, wirklich toll aus. Und das war für mich auch der Hauptgrund. Die Story ist cool. Die Story zeichnet die Figur schön. Man kann damit gut was anfangen. Man kann da ganz gut connecten, wie man so schön sagt, mit der Hauptfigur. Man fühlt mit. Man kriegt schöne Twists präsentiert, die passieren. Aber für mich das große Highlight ist tatsächlich die Optik. Und wie man sich in diese Stadt hineingesogen fühlt. Und man kann das alles nachvollziehen, wenn man einmal im Regen durch eine so große Stadt gelaufen ist, über das Pflaster. Sehr, sehr cool. Natürlich zu allem Übermut vergisst er immer seinen Regenschirm irgendwo. Der wird also auch immer nass geregnet. Bis auf die Knochen. Für mich auf jeden Fall eine Empfehlung.
Aber schon eher visuell als inhaltlich.
Ja, auf jeden Fall visuell eher als inhaltlich, ja. Mhm. Wer stark aufs Visuelle steht, auch aufs Visuelle erzählen, weil ich finde, das macht er auch sehr gut. Er zoomt zwischendurch immer mal wieder rein. Also wenn er sich irgendwie eine Zigarette nimmt, dann wird nah an die Zigarettenpackung rangezoomt, wie er sich eine rauszieht. Im nächsten Panel siehst du, wie er sich die in den Mund gesteckt hat. Auch wenn er dann viel ohne Worte auskommt, weil halt die Hauptperson alleine ist, kriegt man trotzdem optisch sehr, sehr viel mit an die Hand und sehr, sehr viel erzählt. Das ist cool. Das hat mir Spaß gemacht. Da kommt Beatrice, heißt, glaube ich, der nächste Comic von ihm. Der kommt im September, glaube ich. Da werde ich auch reingucken. So sehr hat es mich überzeugt, dass ich auch sage, das würde ich mir auch noch ein zweites Mal antun mit einer anderen Story. Und da sieht es ähnlich auch aus, zumindest von dem, was man sieht, auch wieder sehr urban. Auch wieder viel Regen. Wer weiß, was diese Obsession mit Regen. Irgendwann müsste ihn mal jemand fragen, was da denn los ist.
Vielleicht haben wir irgendwann die Gelegenheit dazu.
Ja, schauen wir mal. Ich glaube, er ist Franzose, du müsstest dich ja mit ihm unterhalten. Außer er kann Englisch, dann.
Also mein Französisch ist ja, ich hatte in der 7. bis 9. Klasse hatte ich Französisch. Das waren Jahre, in denen ich deutlich mehr mit meiner Pubertät als mit der Schule beschäftigt war.
Aber du hattest Französisch.
Ja, ja, aber.
Siehst du? Du bist qualifiziert.
Ja, mal schauen. Jeder Franzose anders sehen. Ich habe aber tatsächlich auch etwas sehr Visuelles mitgebracht, nämlich Spider-Punk, Anarchie im Spider-Verse. Panini wirft ja jetzt gerade um sich mit deutschen Übersetzungen von Charakteren aus dem Spider-Verse. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass bald der zweite Trickfilm zu den Spider-Verse-Sachen rauskam, auf den ich auch sehr gespannt bin. Ich mochte den ersten wahnsinnig gerne.
Dito, ich freue mich da richtig drauf.
Die Comics zeigen jetzt ja diese einzelnen Charaktere, diese teilweise aberwitzigen Spider-Man-Varianten in ihren Heimatwelten und nicht in diesem großen Kontext war das Wort, das ich suchte. Und natürlich als Freund linksversiffter aggressiver Rockmusik musste ich mir Spider-Punk-Anarchie im Spider-Verse näher anschauen. Und? Wie sagt man das jetzt nicht? Das ist sehr hanebüchener Unsinn. Und dieses ganze Punk-Ding ist eine Folie. Es gibt halt die Guten, die kloppen sich mit den Bösen. Und die Guten sind jetzt halt die Punks. Und die Bösen sind jetzt halt die Kapitalisten.
Verdammte Zecken!
Genau, also teilweise bemüht es auch in einer, wie ich fand, tatsächlich sehr, sehr lebendigen, schönen deutschen Übersetzung mit einigen tollen Stilblüten, also irgendwo reinmeiern, fand ich sehr, sehr schön. Das macht viel Spaß, das sieht vor allem super aus, hat diesen Graffiti-Stil, das heißt also meistens um die Kontur rum nochmal eine zusätzliche bunte Kontur, alles super edgy und grell und es gibt halt viele verpunkte oder vernazite Multiverse-Alternativen von Helden, die wir kennen. Also
haben sie die Chance genutzt und Captain America zum Nazi gemacht? Nein, natürlich.
Nein, das hat ja, wie hieß er noch gleich schon gemacht?
Ja, Secret Empire war es, ne?
Genau, Emu wüsste es, die meisten von euch wissen es auch, aber einen Nazi Captain America hatten wir ja schon. Nein, Captain America ist hier in der Spider-Band, ist ein Freund vom Spider-Punk, aber Kraven ist hier Nazi, also ein Nazi-Punk tatsächlich. Und es werden auch fleißig, gerade 70er, 80er Punk-Klischees, Nazi-Punks, fuck off, auch wenn fuck natürlich hier bei Marvel familienkonform durch Schriftzeichen ersetzt wird.
Da weiß keiner, was gemeint ist. Ja.
Genau, also es gibt halt so Slogans, die sich immer wiederholen, die gerade wenn man Musik, wenn man Punk-Platten mag, immer wieder, was ich besonders mochte, ist, am Ende vom ersten Heft und im zweiten Heft ist der Taskmaster der Hauptgegner und der hat ja einen Totenschädel und der hat dann diesen Zipfel von einem Misfits-Logo, die auch Doyle, der von den Misfits hat. Und er ist dann halt der Misfits Taskmaster. Und wenn er auftaucht, sagt er auch Schrei mit mir, also Scream with me. Die Misfits haben ja immer diese Horror-Lyrics. Das ist schon ziemlich cool. Und ich glaube, wenn das so deine Mucke ist, Ramones, Hey Ho, Let's Go, das sind immer wieder so Dinge, die da drin sind. Aber es ist halt maximal unpolitisch und Punk ist halt super politisch eigentlich. Und man muss sich vorher darauf vorbereiten, die Bösen heißen jetzt halt Kapitalisten und die Guten heißen jetzt halt Punks und tiefergehende politische Anspielungen gibt's da nicht.
Hat sich dieser mega kapitalistische Konzern Marvel dann doch nicht getraut.
Genau, also der Norman Osborn, der ist böse, das ist der große Kapitalist und die Nazi-Punks von Kraven, die helfen ihm, sowie auch der böse Misfit Taskmaster. Das hat coole Sachen, aber es ist großer Unsinn, der sehr charmant ist und der vor allem von seiner Optik lebt. Ja, gut, aber erzählerisch würden schon 4-5 von diesen Bänden auf den Bierdeckel passen.
Ja, aber ich glaube, viel mehr erwartet man ja auch nicht, wenn man Spider-Punk liest, oder?
Ich habe gar nichts erwartet. Ich fand die Idee witzig, fand das sah witzig aus und ich dachte, ich versuche das jetzt mal. Und das hat mich gut unterhalten und sieht sehr cool aus. Also ich betone nochmal, wie sehr ich diese Graffiti-Optik, Zeichner, wie hieß noch gleich der Zeichner, den können wir nochmal betonen, wenn ich ihn denn finde. Justin Mason heißt der Mann.
Sagt mir überhaupt nichts.
Wobei wir Jim Charalampidis auch nochmal ausrufen, der ist mit den Farben nämlich auch mit sehr verantwortlich für die Optik. Es gibt ja Stile, die mehr oder die weniger durch Farbgebung geprägt sind und hier leistet der Kolorist schon sehr, 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 sehr viel Prägung für den Eindruck, ja.
Ja, ich sehe es gerade in der Leseprobe, auch die Plakate im Hintergrund.
Genau.
Alles sehr knallig.
Ja, cool. Sehr Neon auch. Schon cool.
Sehr schön.
Lustiger Unsinn.
Ich habe auch einen Superheldentitel gelesen.
Ja.
Lehn dich mal zurück und lass mal Folgendes auf dich wirken. Stell dir vor, die X-Men schließen sich alle zusammen. Also auch Charles Xavier und Magneto schließen Frieden. Denn gemeinsam beziehen sie eine Insel namens Krakoa und da wachsen und von Krakoa können sie bestimmte Medikamente herstellen, um Krankheiten zu heilen, die bisher unheilbar waren. Sie entdecken das Geheimnis, wie sie verstorbene X-Men wieder zum Leben erwachen, zumindest ab einem gewissen Zeitpunkt, und können sich so auf der Welt platzieren, dass sie eine eigene Nation sind und es gibt eine X-Men-Nation. Kannst du dir das vorstellen?
Ja, ich glaube auch, das gab's schon mal.
Ich glaube, jetzt denken auch alle, hat er gesoffen? Was ist denn los mit dem? Ja, und zwar habe ich gelesen X-Men 92 oder House of 92 und man hat genau diesen Ansatz, den Jonathan Hickman uns gebracht hat, hat man genommen und auf die X-Men aus der Animationsserie aus den 90ern geworfen.
Ach, cool.
Und hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal die Figuren, wie sie da so sind, mit allen Eigenheiten. Die wurden ja so ein bisschen familienfreundlicher abgewandelt, sag ich mal.
Ja.
Und auch die Konflikte waren nicht so hart wie in den Comics.
Und neue Charaktere wurden eingeführt. Gambit und Jubilee sind, glaube ich, dort auch entstanden.
Ja, genau. Und die sind hier, die haben ja auch eine sehr zentrale Rolle in dem Ganzen.
Ja.
Und wirft da einfach die Szenario rein, aber geht in eine komplett andere Richtung. Und das hat man hier in diesen fünf Hefte bei uns gesammelt. Im Paperback haben wir die im Deutschen bekommen. Hat man das einfach mal ausprobiert. Eine Optik auch gewählt, die sehr an diese Animationsserie erinnert. Also alles sehr, sehr rund, sehr clean. Wenig Tiefe, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen in den Figuren. Auch wenig Schwarzflächen, alles recht bunt. Und hat mit diesem Szenario einfach so ein bisschen rumgespielt. Und hat dann eine coole, abwechslungsreiche Story gebaut, die halt mit diesem Prinzip spielt, das ich ja sowieso sehr gerne mag, und in sich geschlossen ist.
Cool.
Also selbst das Ende ist ein Ende in diesem Fall. Und da ist nicht, oh, wir könnten aber noch weitermachen. Und ich fand das eine runde, lustige, ähnlich wie du es hattest. Das war jetzt mal interessant zu lesen. Ich mochte die Animationsserie sowieso total gerne. Hey, Disney, wo ist eigentlich die deutsche Tonspur? Und hat mir Spaß gemacht.
Ach, ist die deutsche Tonspur nicht auf Disney Plus?
Bisher nicht, glaube ich. Bitte schreibt mir, wenn das sich jetzt geändert hat. Ich bin zu faul zum Nachgucken. Aber am Anfang war sie nicht da, nein. Und ich habe die Vermutung, dass sie verloren gegangen ist.
Und X-Men Evolution ist auch nicht auf Disney Plus, ne?
Nee, ich glaube
nicht. Das habe ich sehr geliebt, damals habe ich auf Englisch geguckt. Hm. Aber cool, ich bin interessiert.
Ja, ich fand das auch sehr, sehr cool. Also gerade so ein Wolverine zu sehen, der in dem Fall dann ja auch wirklich so klein und kantig ist, wie er eigentlich auch sein sollte. Dafür aber halt nicht am Rauchen und kein Bart, weil das gehörte sich in der Animationsserie halt nicht. War irgendwie ein cooler Ausflug für mich mit einem Konzept, das ich sehr gerne mag. Gewinnt mit Sicherheit keinen Blumentopf in irgendwelchen Superhelden-Geschichten, aber wer beides mag, wer die X-Men mag, wer diese Ära mochte, und vielleicht sogar das neue Konzept, der kann das mal ausprobieren.
Cool, das mag ich alles. Ich glaube, da schaue ich mal rein.
Sehr schön. Und das war auch unser Ausflug für heute in die Welt der Comics. Wir wissen ehrlicherweise noch nicht, wann ihr das hier zu hören bekommt. Irgendwann in Zukunft. Wir zeichnen mal für die Schublade auf.
Genau, bald. In einem Theater in ihrer Hosentasche.
Wow. Das finde ich einen super schönen Schlusssatz. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und danke an dich, Mattes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüssi.